Barmherzigkeit hat noch kein Ende und deine Gnade ist jeden Tag neu. Du füllst mir täglich neu meine Hände und bist mir lebenslänglich treu. Lasst uns das zusammen singen. Deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und deine Gnade ist jeden Tag neu. Du füllst mir täglich neu meine Hände und bist mir lebenslänglich treu. Jeden Morgen wächst du mich auf für den Tag, machst mir deutlich, du bist bei mir. Leitest mich, egal was auch kommen mag, sagst mir liebevoll, ich bin hier. Deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und deine Gnade ist jeden Tag neu. Du füllst mir täglich neu meine Hände und bist mir lebenslänglich treu. Alles, was ich brauche, hältst du mir bereit. Ich hab keinen Mangel bei dir. Sorgst für mich bei jeder Gelegenheit. Herr, ich bin geborgen bei dir. Deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und deine Gnade ist jeden Tag neu. Du füllst mir täglich neu meine Hände und bist mir lebenslänglich treu. Deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und deine Gnade ist jeden Tag neu. Du füllst mir täglich neu meine Hände und bist mir lebenslänglich treu.
Ja, herzlich willkommen am heutigen Sonntag. Wir hatten es gerade davon, wer mich die letzten 3 Jahre beobachtet hat, weiß, wenn ich hier vorne mit der Krawatte stehen muss ein besonderer Tag sein. Und so ein besonderer Tag ist für mich Reformationstag. Also nach natürlich Ostern, Weihnachten und Pfingsten empfinde ich das als den wichtigsten christlichen Feiertag, weil der uns, ja, der hat die Welt verändert und auch das Verständnis christlichen Glaubens und wie wir heute glauben und denken. Bevor es losgeht, ein paar Abkündigungen. Die Heidrun hat euch Zettel hingelegt in die Fächer für Bestellung, für Neukirchner Kalender, für Losungen und so weiter. Da freut sie sich, wenn ihr das zeitnah ausfüllt und ihr wieder ins Fach legt, dass sie das bestellen kann, dass alles dann auch rechtzeitig da ist. Das ist ja auch immer ein schönes Geschenk, eine Losung zum Beispiel weiter zu verschenken oder sowas. Steht alles drauf. Dann haben wir eine ganze Menge Zettel. Hinten das neue Gemeindeblättchen liegt aus mit Gottesdienstplan und allem drum und dran. Der Flyer für die Kindergruppe, die jetzt am Donnerstag startet, liegt da mit der Möglichkeit auch noch weiterzugeben. Der Flyer fürs Frauenfrühstück ist ja fleißig unterwegs. Tabea hat mir gerade gesagt, wie viel? 70 sind inzwischen da. Es ist also noch ein bisschen Luft nach oben für Anmeldungen. Da wird sich mit Sicherheit auch noch was tun. Und dann natürlich die Flyer von den Erwachsenenfreizeiten liegen schon hinten. Auch die Segelfreizeit nächstes Jahr, Bibel und Meer, mit der Bitte um Weitergabe. Wenn wir Gottesdienst zusammen feiern, dann feiern wir das immer im Namen Gottes des Vaters. Des Vaters, der uns liebt, im Namen des Sohnes, der für uns gestorben ist, um uns zu erlösen, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet. Und so wollen wir diesen Gottesdienst jetzt zusammen feiern. Über dem Gottesdienst bzw. über der kommenden Woche und über dem heutigen Reformationstag steht der Vers: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Lass uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du heute Morgen bei uns bist. Danke, dass du Grundlage unseres Glaubens, unseres Lebens, Grundlage dieser Welt bist. Sei du mit uns jetzt in diesem Gottesdienst. Schenk zu uns einen offenen Geist, ein offenes Herz, dass wir uns auf dich ausrichten, dass wir dir begegnen in den Liedern, in der Predigt und auch im Abendmahl, das wir gemeinsam feiern. Und segne du uns, dass wir heute gestärkt in den Tag gehen. Amen.
Entschuldigung. Dann kann ich euch erzählen, dass ihr euch nicht wundert. Die zweite und die dritte Strophe müsst ihr alleine singen, weil ich nicht Text und Noten zusammen habe. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung derer ich nicht wert. Das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein blödes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit.
So, jetzt sieht's besser aus, oder? So, zweimal kurz Luft anhalten, dann geht's. Sorry. Ich muss es euch wahrscheinlich gar nicht fragen, tu's aber trotzdem. Heute, vor 504 Jahren, war was? Ja, genauer. Was ist passiert? Anschlag der 95 Thesen. Vermutlich, ziemlich sicher, an der Schlosskirche in Wittenberg. Wenn man heute nach Wittenberg geht, ist es in Bronze gegossen, so am früheren Hauptportal. Heute geht man ja durch eine andere Tür rein und da kann man das, wenn man das alten Deutsches mächtig ist, kann man das dann lesen. Sagen wir mal so. Und was war der Anlass? Was war der Grund, dass er das überhaupt gemacht hat, der Martin? Der Ablasshandel, genau. Also einen ganz, ganz konkreten Anlass. Martin Luther, zu der Zeit schon Professor der Theologie an der Universität in Wittenberg, ist empört. Er konnte es damals nicht ertragen, dass die Gnade Gottes, das, was Gott uns schenkt, durch Leute wie Tetzel und andere verramscht wurde, beziehungsweise für teures Geld verkauft wurde. Und das Ganze ja im obersten Auftrag, im Auftrag des Papstes. Erst hat ja der Luther gedacht, das kommt gar nicht von oben, das wäre eine Eigeninitiative vom Tetzel. Als er das dann begreift, dass diese Anweisung von ganz oben kommt, dann schreibt er diese Thesen und veröffentlicht sie. Also ich habe die mal vor langer Zeit mal durchgearbeitet, habe dann gedacht, man hätte es deutlich kürzer sagen können. Er macht es eben sehr ausführlich, greift unter anderem den Papst deutlich an, zum Beispiel in der These 84 heißt es, den gottlosesten Menschen gestattet der Papst gegen Geld, eine fromme Seele aus dem Fegefeuer zu holen. Aber gratis dies zu tun, weigert er sich. Solche und ähnliche Sätze findet man da, teilweise sehr, sehr heftig. Der Luther war ja, die waren ja recht herzhaft zu der Zeit im Umgang miteinander. Es war gängige Praxis, den Ablass nicht nur für sich, sondern auch zum Beispiel für die lieben verstorbenen Verwandten. Man hatte so die, das war ja offizielle Lehre der Kirche, du musst für deine Sünden im Fegefeuer büßen. Irgendwann schafft es jeder im Himmel, die Frage ist, wie lange dauert es? Und um das zu verkürzen, dass meine Eltern, Großeltern oder mein Ehepartner, der verstorben ist, nicht so lang schmoren muss oder gar nichts raus, bezahl. Wenn du genug bezahlst, dann springt die Seele aus dem Feuer. Die Münze im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. So, man soll sich immer alles aufschreiben. Der Punkt ist es, wir hatten es auch letzte Woche davon, wenn du es nicht besser weißt, wenn du mit solchen Traditionen, solchem Wissen großgezogen wirst und geprägt wirst, dann machst du solche Dinge auch. Ja, die meisten Menschen in Deutschland konnten damals weder lesen noch schreiben oder nur ganz wenig. Sowas wie wir kennen, eine eigene Bibel war ja gar nicht denkbar. A, war es verboten, B, gab es die eh nur auf Latein, was das normale Volk gar nicht konnte. Die Messe wurde in Latein gelesen. Also tust du als normaler Mensch, der glaubt und Gott irgendwie gefallen will, das, was dir die Kirche sagt oder dein Priester. Das ist doch normal. Und bezahlst du den Ablass, um dich und deine lieben Angehörigen zu retten. Das kann man den Leuten nicht verdenken. Aber gegen diese Praxis geht Luther vor. Dabei, wenn man sich die Lebensgeschichte von Luther anschaut, ist es gar nicht so lange her, das sind nur ein paar Jahre, da hätte Martin Luther jeden Ablass bezahlt. Er hätte jede Erniedrigung auf sich genommen, nur um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Weil eine der quälenden Fragen, die Martin Luther bewegt hat, war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er fand ihn nicht im Kloster, er fand ihn auch nicht irgendwie anders. Und er tat alles, um seine sündigen Gedanken, seine sündige Natur irgendwie zu bändigen oder in den Griff zu bekommen. Die Biografieschreiber über Luther schreiben teilweise, so wie er sich gequält hat, hat sich kaum einer gequält. Er hat sich selber manchmal gepeitscht, selber bis zur Bewusstlosigkeit, um einen gnädigen Gott zu finden. Wisst ihr, was traurig ist? Dieser Kampf und diese Frage treibt heute noch viele Menschen, viele Christen um. Wir peitschen uns nicht, wir haben viel feinere Methoden, aber der Kampf ist heute bei vielen immer noch derselbe. Ja, in vielen Gottesbildern, die Menschen haben, auch Christen haben, vielleicht auch wir haben, geht es darum, Gott auf mich aufmerksam zu machen, ihn gnädig zu stimmen oder mir seine Gnade zu erkaufen. Da gibt es die feinsten, die verschiedensten Methoden. Ein Klassiker, den ja Luther auch getan hat, ich erkaufe es mir. Ich schließe mit Gott einen Handel ab. Luther, der Klassiker war, wenn ich aus diesem Gewitter rauskomme, dann gehe ich ins Kloster. wird heute keiner mehr machen, weil wir wissen, in der Regel passiert bei einem Gewitter nichts. Wir haben das alle gelernt in der Schule, wie man sich da verhält. Es ist nichts Gefährliches, es ist Natur, passiert nichts in der Regel. Also kein Grund, sowas zu machen. Aber wie ist das anderes? Und ich wette, wenn wir ins Gespräch kommen würden, im Lauf unseres christlichen Lebens haben viele von uns schon irgend so einen Handel Gott angeboten. Ja, wenn ich diesen Job bekomme, ja, von dem ich träumt habe, den ich auch brauche, meine Familie zum Beispiel zu ernähren, dann gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Wenn ich diesen Frau oder diesen Mann bekomme, dann, mein Wege, höre ich auf zu rauchen. Wenn wir ein Kind bekommen als Paar, ja dann. Und ich denke wirklich, solche Kuhhandel, die sind uns bekannt. Ja. Die gibt es in Partnerschaften, in Familien und auch in Bezug auf Gott. Und diese Handel, die haben aber fast immer eins gemeinsam. Sie funktionieren nicht. Weil niemand kann sich dadurch Gottes Gnade erkaufen oder Gott für sich gewinnen. Andere gehen her und bringen Opfer. Im Alten Testament war es ja ganz normal, du gehst opfern, um Buße zu tun für deine Sünden. Der Hintergrund zwischen den ganzen Opfergedanken ist ja, ich stimme mir Gott gnädig. Ich kenne Gemeinden, in denen es zum Beispiel normal heute, wir reden von heute, dass man beim Altar, wenn man um den Altar rumstand, Abendmahl gefeiert hat, dann steht da ein Opferkörbchen und dann machen wir, ich nenne es böswillig, eine Polonaise um Abendmahlstisch, um den Altar und legt dann ein Opfer ein. Wir haben das mehrmals diskutiert mit Pfarrern, mit Gemeinderäten, um von dieser Praxis wegzukommen und dann kamen solche Aussagen und das ist das eigentlich Erschreckende für mich dabei, ja, man muss sich doch irgendwie bedanken. Der Gedanke ist ja nicht schlecht, aber wenn er ritualisiert ist, ist eben schnell der Gedanke, ja Gott gibt mir was, ich bezahle dafür, sind wir quitt. Ja, das ist nichts anderes als moderner Ablass. Wieder andere nehmen Entbehrungen auf sich, Fasten, wobei Fasten ist biblisch, Fasten ist gut, in bestimmtem Zusammenhang, gerade im Zusammenhang auch mit Gebet. Aber ich kann durch Fasten, Entbehrung, andere Dinge, es gab ja und gibt ja auch heute noch Eremiten und man geht in die Abgeschiedenheit oder sonst irgendwas. Ich kann Gott dadurch weder was abtrotzen, noch ihn gnädig stimmen. Das hat ein Fasten und Entbehrung hat einen ganz anderen Hintergrund im christlichen Kontext, aber um Gott was abzutrotzen, ihm böse gesagt meinen Willen aufzuzwingen, dass er doch das tut, was ich gerne hätte, ist falsch. Andere stürzen sich in Mitarbeit in der Gemeinde. Mitarbeit ist gut und wichtig. Ja, das ist völlig super. Aber wenn ich aus der Motivation es tut, dass Gott mich gnädig ansieht, dann ist in meinem Verständnis was gründlich schiefgelaufen. Ich kann Gott nicht gnädig stimmen. Aber wie gesagt, es finden sich viele Menschen, auch welche, die an Gnade Gottes glauben, die gerne etwas dazu beitragen wollen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das steht auch heute immer noch im Raum, diese Frage. Und die ganz brutale, ernüchternde Wahrheit oder Antwort auf die Frage ist, gar nicht. Du kannst tun und lassen, was du willst, du wirst Gott nicht gnädig stimmen. Das kannst du nicht. Und du wirst genauso wie wir an deinem eigenen Gottesbild scheitern, so wie wir letzte Woche von anderer Seite uns das betrachtet haben. Warum kann ich keinen gnädigen Gott bekommen, also Gott gnädig für mich stimmen? Weil den Gott, den ich gnädig stimmen kann, den ich mir zugeneigt machen kann durch das, was ich tue, den gibt es nicht. Den gibt es auch nicht in der Bibel. Ich kann ihn nicht gnädig stimmen oder mir zugeneigt machen, weil es Gottes Charakter ist, gnädig zu sein. Er ist es schon. Und er ist es schon lange, bevor du oder ich existiert haben. Lange bevor die Welt geschaffen wurde, sieht er die Menschen, sieht er dich und mich gnädig an. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er es getan als Ebenbild. Ich nehme ja immer gern diesen Ausdruck, als bedürftige Seele. Ja, wie so bei so einem Baby. Und er sorgt für dich. Dann trennt sich dieser Mensch von Gott. Martin Luther oder die Bibel nennt es Sündenfall. Und kaum ist es geschehen, hat ja Gott bereits einen Plan, wie er diese Beziehung wiederherstellen kann und möchte. Und dann geht ja diese Geschichte, was wir Heilsgeschehen oder Heilsgeschichte nennen. Gott gibt alles auf. Paulus schreibt es mal, er entäußerte sich selbst. Ja, er gibt den Himmel auf, sein Reich. Heute redet man, er kommt aus seiner Komfortzone. Das trifft es nicht. Er gibt alles auf, um Mensch zu werden. Er lebt das Leben eines Menschen, stirbt für die Schuld dieser Welt und ich betone das immer wieder gern für deine und meine Trennung von Gott. Er stirbt für alle Schuld aller Menschen, die je begangen wurden seit dem Sündenfall bis zu Jesus und die je begangen werden bis zum Ende dieser Welt. All das hängt am Kreuz. Und Menschen Moment, jetzt bin ich alles, was bis zum Ende der Welt geschehen. Das tut alles Gott für dich. Und da frage ich oder fragst du oder fragen Menschen, wie kann ich diesen Gott, der all das tut, gnädig stimmen? Wenn Gott nicht gnädig wäre und dich nicht gnädig ansehen würde, dann hätte er das alles gar nicht gemacht. Wenn wir ihm nicht am Herzen liegen würden. Deswegen ist alles, was wir tun oder tun wollen oder Menschen tun wollen, egal wie, ob Christen oder auch andere, um irgendwie einen gnädigen Gott zu füllen, einfach Irrsinn. Als Martin Luther dann eine Zeit lang im Kloster war und die Bibel studieren durfte, das war ein Privileg, das musste man sich erarbeiten im Kloster. Ich bin nicht ins Kloster gekommen und gesagt, hier ist die Bibel, fang an zu studieren. Das musste man sich erarbeiten. Als er die Bibel studieren durfte, ist er immer wieder drüber gestolpert, über Gnade und über Gerechtigkeit. Und dann ist er hängen geblieben an Römer 1, Vers 16. Da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, Juden und Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier fängt an, Luther zu begreifen, dass ich mir Gottes Gnade, Liebe, seine Zuneigung, auch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weder erkaufen noch verdienen kann, weil es kommt ganz allein von Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gar nicht, weil die Frage falsch ist. Das ist ein bisschen wie in der Schule, wenn ein Lehrer von seinen Schülern was wissen will und aber die falsche Frage stellt, dann wird er selten die richtige Antwort bekommen. Ich habe ein ganz primitives Beispiel. Der Lehrer fragt, was ist 2 mal 3? Aber eigentlich, und das Ergebnis haben will 5. Dann funktioniert es nur, wenn der Schüler nicht aufpasst. Ansonsten wird er immer sagen, das ist 6. Es war dann die falsche Frage zu der Antwort, die der Lehrer haben wollte. Ich kann mir nicht verdienen, was bereits geschenkt wurde. Weder wie oben beschrieben, noch irgendwie anders. Und das mag uns jetzt besonders wehtun, auch nicht durch Glauben. Wo wie gesagt, verdienen. Ja? Ich komme jetzt drauf. Also indem ich Glauben leiste. Wenn Menschen glauben, wenn ich Glaube als Verdienst nehme, ich glaube doch, also muss Gott mir doch gnädig sein. Es geht nicht so rum. Gott ist gnädig und du kannst das im Glauben annehmen. Seine Gnade, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Zuneigung zu dir. aber du kannst nicht glauben und dir seine Gerechtigkeit oder seine Gnade verdienen. Wie gesagt, diesen Kampf, den kämpfen viele noch heute. Ich habe mich dann gefragt, warum tun wir das eigentlich trotzdem? Trotz Luther, trotz Bibel, trotz Jesus, weil bis zu Luther, gerade im Mittelalter und in der damaligen Kirche, war es ja wirklich so, dass das so gelehrt wurde. Ja, wir haben heute vieles dazugelernt, vieles mehr verstanden. Ich behaupte immer, wir werden in 100 Jahren manche Dinge auch wieder anders verstehen. Das ist aber nicht schlimm, das interessiert uns im Moment auch nicht. Aber warum fällt es uns so schwer, das zu verstehen, zu akzeptieren, anzunehmen? Wir bekommen, denk mal die Situation, du bekommst was geschenkt. Also ich komme bei dir daheim vorbei mit einem Blumenstrauß, einer Schachtel Pralinen. Steht so vor der Haustür. Was wird die Hälfte von euch sagen? Heute ist kein Geburtstag. Auf Schwäbisch, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, also irgendwelche solche Sätze, sagt die eine Hälfte. Andere sagt Danke. Und dann kommt aber sofort im Hinterkopf die Frage, ja, wenn ich jetzt einen Gegenbesuch gemacht, was wird dann von mir erwartet, was schenke ich zurück? Etwas ohne Gegenleistung anzunehmen, fällt vielen unheimlich schwer. Und bei manchen baut sich dann ein richtiger Druck auf, dass man eine Gegenleistung erbringen muss. Warum eigentlich? Es ist doch ein Geschenk. Im Grunde, wenn wir uns das angucken, ist doch eigentlich unser ganzes Leben ein Geschenk. Ja, wenn in der Biologie, wenn Samenfaden die Eizelle trifft und die sich verbinden und ein Mensch daraus entsteht. Das geschieht zigtausendfach jeden Tag auf dieser Welt und trotzdem ist es nicht selbstverständlich. Viele Paare versuchen, ein Kind zu bekommen und es gelingt nicht, obwohl keiner unfruchtbar ist, obwohl es eigentlich medizinisch gehen müsste. Trotzdem geht es nicht. Früher hat man es dann relativ einfach gemacht. Die Frau ist schuld, hat sich eine zweite oder eine dritte genommen, solange bis halt der erwünschte Erbe oder der erwünschte Nachwuchs sich eingestellt hat. Aber die Tatsache dabei ist, es liegt nicht in unserer Hand, ob neues Leben entsteht. Es ist immer ein Geschenk. Und dann, wenn wir geboren werden, dann werden wir unseren Eltern geschenkt. Und was tun Eltern? Also wir haben es dreimal getan. Die Kinder umhegen und pflegen. Man gibt ihnen zu essen, man wickelt sie. Und wenn es Kinder sind, die eben irgendwelche Schmerzen haben oder sonst irgendwas, nachts nicht schlafen können, dann trägst du die Nächte lang durch die Wohnung. Und was trägst du als Baby da dazu bei? Genau. Nix. Du kannst gar nicht. Ja, du bist voller Bedürftigkeit darauf angewiesen, dass sich die Eltern, damit sich jemand um dich kümmert. Sonst stirbt so ein Kind relativ schnell. Und als Baby kannst du nichts zurückgeben. Das Einzige, was dann die Eltern befriedigt am Anfang ist, du bist still und zufrieden, satt und schläfst. Ein bisschen später lächelst du dann vielleicht und bist vergnügt. Mehr kann ein Baby nicht geben, oder? Habe ich da was falsch in Erinnerung? Und aber auch später, wenn wir groß sind, bei den meisten Eltern bleibt die Zuneigung, es gibt ja natürlich Streitereien, Familien, manchen zerstreiten sie, das ist manchmal die Tragik des Lebens, aber bei den meisten Eltern ist die Zuneigung zu den eigenen Kindern ist eine besondere. Wir hatten gestern Abend einen Bibliolog gemacht zum verlorenen Sohn hier im Gottesdienst mit den Jugendlichen und da hatte ich eingeworfen, wo der Sohn zurückkommt zum Vater, weil die waren alle so, ja, schön, dass du wieder da bist. Und also dieses Freudige. Und ich habe dann mal den Gegenpol gesetzt und habe gesagt, hey Junge, du kannst hier nicht wieder antanzen. Das Beste, was du bei mir kriegst, ist eine Klobürste. Und dann kannst du dritter Hilfsklobputzer werden. Und dann war die prompte Reaktion so, was würde doch ein Vater nie sagen. Von einem der Jugendlichen. Bei unseren eigenen Kindern sind wir bereit, über Dinge hinwegzusehen oder sie zu akzeptieren oder zu tolerieren, die wir bei anderen vielleicht ablehnen oder gar verurteilen würden. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ich habe ein ganzes Rudel Cousins und Cousinen und die meisten sind deutlich älter und einer, der ist ungefähr 30 Jahre älter, der hat sein Leben richtig ins Sand gesetzt, mehrere Ehen kaputt, verschuldet, im Gefängnis gelandet. Und der stand eines Tages wieder bei meiner Tante vor der Tür mit der Bitte, ob er in die Einliegerwohnung, die gerade leer war, einziehen kann. Und ich kann mich noch erinnern, ich durfte da so zwischen 14 und 16 gewesen sein, an die Gespräche in der Verwandtschaft, als wir zusammen sahen, ja, wie kannst du nur? Ja, bei allem, was der sich geleistet hat. Und dann hat meine Tante einen Satz gesagt, der sich mir sehr stark eingeprägt hat. Ich kann es nur auf Schwäbisch richtig sagen. Es ist aber doch mein Bub. Es ist aber doch mein Sohn. So ist Gott. Später, wenn wir auf Partnersuche sind, auch die Liebe eines Partners, die Zuneigung eines Partners, die kann ich mir nicht erkaufen, die muss ich geschenkt bekommen. Ich weiß, in so Familienehen kann eine Menge schieflaufen. Wie gesagt, das ist die Tragik des Lebens. Aber Liebe eines Partners ist ein Geschenk. Und ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass die Bibel immer wieder den Vergleich zieht, Gott zu seinen Kindern oder Jesus und die Gemeinde oder Jesus und wir die Bilder von Ehe und Beziehung nimmt. Wie ein Baby oder ein Kind abhängig ist von der Zuwendung seiner Eltern, sind auch wir abhängig von Gottes Zuwendung. Du und ich, wir können nichts dazu beitragen, zu seiner Liebe und seiner Gnade uns gegenüber. Es ist und bleibt ein Geschenk. Das Einzige, was wir tun können, ist es im Glauben annehmen. Glaube nicht im Sinn von nicht wissen, sondern Glaube, wie wir es kürzlich, ich meine, es war eine Bibelstunde, es war kein Gottesdienst, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube an Gott bedeutet ihm Vertrauen. Mehr noch, Glaube bedeutet, sich Gott anzuvertrauen. Mein Leben in seine Hand zu geben. Das alles ist die Botschaft der Reformation, die Erkenntnis Luthers zu seiner Zeit, die Botschaft der Reformation. Natürlich die Botschaft des Neuen Testaments, die Botschaft von Jesus selbst. Das, was wir die frohe Botschaft nennen. Du darfst dich ganz dem anvertrauen, der dich geschaffen hat und unendlich liebt. Und so ist die Frage nicht mehr, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Eine Frage, deren Antwort niemandem helfen wird. Im Grunde müssen wir eine Frage in diese Richtung überhaupt nicht stellen, sondern es ist eigentlich vielmehr umgekehrt. Gott fragt uns. Nimmst du es an? Nimmst du das, was ich dir schenke, meine Gnade, nimmst du sie an, ohne etwas selbst tun oder leisten zu wollen? Ich habe ein Geschenk für dich, Leben in mir. Was macht man am besten mit einem Geschenk? Ins Regal stellen und verstauben lassen, genau. Nee, ich pack's aus, ich nehme es an. Und ich packe es aus. Und das ist Gottes Frage an uns. Nimmst du mein Geschenk an? Und das ist für mich die Frage des Reformationstages. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du Mensch wurdest. Und danke, Herr Jesus, dass du dich für uns gegeben, dass du dich uns geschenkt hast. Lass uns das immer wieder neu erkennen und verstehen. Lass uns das immer tiefer verstehen, dass du es bist, der uns beschenkt und wir nichts dazu beitragen können. Und lass du uns erleben und erkennen. Lass du das Wirklichkeit werden in unserem Leben. Dass es uns hilft, dass es uns trägt und dass wir dadurch andere wieder tragen können. Amen. Ich traue auf dich, o Herr.
Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Der Herr erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Name des Gottes Israels beschütze dich. Er schicke dir Hilfe aus seinem Heiligtum und stehe dir von Jerusalem herbei. Er erfülle dir, was dein Herz wünscht, und lasse deine Pläne gelingen. Wenn er dir hilft, wollen wir voll Freude jubeln und die Fahnen zu Gottes Ehre schwenken. Der Herr erhöre alle deine Gebete. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten zu Hilfe kommt und ihn aus seinem heiligen Himmel erhört. Er wird ihn durch seine große Macht erretten. Manche Völker verlassen sich auf ihre Heere und Waffen. Wir aber vertrauen dem Herrn, unserem Gott. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest. fest auf dich. Du bist gut, Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist der Halt und der Sinn meines Lebens, drum setze ich all mein Vertrauen auf dich. Wer auf dich hofft, der hofft niemals vergebens, ich seh's und begreif es doch nicht. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. All meine Tage will ich auf dich bauen, in jeglicher Lage dich preisen, mein Herr. Ich wünsche mir so, deine Schönheit zu schauen, dir ähnlich zu sein immer mehr. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Wind des Herrn. Das Feuer an, Wind des Herrn, du hast mir Kraft gegeben, Geist des Herrn, sei mein Rückenwind, Wind des Herrn, weh in meinem Leben, Geist des Herrn. Das Feuer an, Wind des Herrn, du hast mir Kraft gegeben, Geist des Herrn, sei mein Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, du bist die Kraft, die mein Herz belebt, du bist die Stimme, die Herr, der mein Haupt erhebt, du die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind.
Ja, mit Rückenwind ins Abendmahl. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Mit diesem Gedanken wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und du bist das Leben. Danke für die Gnade und Treue, mit der du mir entgegenkommst. Danke, dass du dich uns zum Geschenk gemacht hast, um uns zu dir zu holen, in deine Liebe und in deine Gegenwart. Wir sind uns aber bewusst, dass wir Sünder sind und bleiben und dass wir aus uns heraus vor dir nicht bestehen können. Deswegen möchten wir dir alles vor die Füße werfen, alles, was uns beschwert, alles, was uns belastet, alles, was uns träge macht, alles, was uns gefangen hält. Alles, was falsch läuft in unserem Leben, bringen wir nun in der Stille vor dich. Gemeinsam beten wir, und ich bitte, wer kann aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in seinem Wort sagt Gott uns zu, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, indem er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Als Antwort auf diese Zusage, die Gott uns gibt, wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du bist bei uns, wenn wir das Brot brechen. Im Vertrauen auf deine Gegenwart und Nähe kommen wir an deinem Tisch zusammen, um Abendmahl zu feiern. Lass uns zu denen werden, die wir nach deinem Willen sein sollen, deine Kinder und unter uns Schwestern und Brüder. Amen. es so gedacht wie bei den letzten zweimal auch, dass wir uns in kleinen Gruppen so mit Abstand um die Tische versammeln. Ich führe uns dann durch das Abendmahl und wir nehmen dann jeweils Brot und Traubensaft, ist überall Traubensaft drin, und nehmen dann das zusammen ein. Jetzt verteilt euch ein bisschen so, wie es möglich ist. Ist genug für alle da. Jo. Und auch die Paulina ist herzlich gleich zum Abendmahl eingeladen, weil das ja immer Diskussion ist. Die Taufe ist die Einladung zum Abendmahl. Ihr Lieben, unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte seinem Vater im Himmel, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der gegeben wurde für euch. Nehmt jetzt bei euch bitte selbst jeder ein Stück Brot. Solches tut, so oft ihr es esst, in Erinnerung an mich. Und als das Essen vorbei war, das Mahl beendet war, dann nahm er einen Kelch, gibt ihnen den und sprach zu ihnen: Nehmt hin und trinkt. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wurde. Nehmt jetzt bitte einen Becher, jeder. Wenn er daraus trinkt, dann denkt daran, was ich für euch getan habe. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Geht hin im Frieden des Herrn.
Befreit durch deine Gnade, erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Ergriffen von der Wahrheit fängt meine Seele langsam an zu sehen. Durchbohrte Hände öffnen mir das Herz. Lass mich jetzt glauben und verstehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt.
Dann würde ich euch in diesen Sonntag gerne schicken mit dem Segen Gottes. Unser Herr im Himmel, er segne dich. Unser Herr behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Unser Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Kommt gut nach Hause.